Seid ihr gut drauf heute Morgen? Wer glaubt, dass Gott gut drauf ist heute Morgen? Sag mal deinem Nachbarn, Gott ist gut drauf heute Morgen. Halleluja. Wer kann sich noch an die Jahreslosung erinnern? Jo, einer weiß es auswendig. Sehr schön, sehr schön. Ich habe mal die Freiheit, das nochmal, ihr habt da bestimmt schon drüber gesprochen, aber weil das, wie ich jetzt hörte, zu eurer Themenreihe passt, ihr habt über Beziehungen und sowas gesprochen, ja, jetzt in letzter Zeit. Da habe ich gedacht, wow, das war wieder mal Geistesleitung. Als ich mich vorbereitet hatte auf euch, kam da auch nochmal so eine spezielle Sache. Wenn das dran ist, sage ich es euch. Also es handelt sich um diesen Psalm 34, Vers 15. Suchet den Frieden und jaget ihm nach. Kleines Bibelstudium. Ich denke, wir alle kennen diese Kritik, die Christen zu Weihnachten bekommen, wenn sie dann diesen Luthertext zitieren, was die Engel bei der Ankündigung der Geburt Jesu singen: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Und dann kommt die Kritik von denen, die Jesus nicht kennen und sagen, ja, von wegen Friede auf Erden. Wir haben seitdem so viel Kriege gehabt, Frieden auf Erden war gar nicht. Und ich habe mal nachgelesen, es ist im Moment so, dass 20 Kriege auf dem Globus sind und 385 kriegerische Konflikte, jetzt in diesem Moment, wo wir hier sitzen. Also von wegen Frieden auf Erden, das ist ja nicht wahr. Nun wissen die Bibelkenner, dass die Übersetzung nicht ganz richtig ist. Es heißt nicht Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen, sondern es heißt, wenn man richtig übersetzt, Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens. Also wenn Gott Wohlgefallen an dir hat, äußert sich das darin, dass du in eine Dimension von Leben einsteigen kannst, die über das hinausgeht, was andere erleben. Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Also da gibt es Zusammenhänge zwischen dem Frieden, der in dir herrscht, und dem Frieden, der auf dieser Erde herrscht. Jetzt kannst du sagen, naja, ich bin so ein kleines Licht, was macht mein Friede aus für die ganze Welt? Aber weißt du, ein kleines Licht macht das Dunkel hell. Und deshalb ist es schon wichtig, dass wir diesen Zusammenhang sehen. Jesus ist unser Friedefürst, sagt Jesaja 9, Vers 5. Und er hat uns versprochen, dass er uns einen Frieden gibt. Er sagt das in Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Das sagt er aber zu seinen Jüngern. Das sagt er nicht zu den Menschen dieser Welt. Er sagt das zu seinen Jüngern, dass die Frieden empfangen. Ich würde sagen, das ist wirklich interessant. Das Wort Frieden taucht in deutscher Sprache ja in Begriffen auf. Das wird einem zuerst mal gar nicht so deutlich, aber viele Menschen suchen nach diesem Frieden und möchten sich so gerne befriedigen. Wenn du mal irgendwie mit Menschen zu tun gehabt hast, die in die Falle gelaufen sind, sich mit irgendwas zu befriedigen, was nicht Gott ist, dann hast du mit Süchtigen zu tun. Also nicht nur Drogensucht, da gibt es auch andere Süchte. Diese Sehnsucht dann nach irgendetwas, was mich erfüllt, irgendwas, was mich so zur Ruhe bringt, dass ich weiß, hier fühle ich mich wohl, hier bin ich glücklich, würden wir vielleicht sagen. Und es gibt so viele Versuche von Menschen, da irgendwie hinzukommen, dass sie alles Mögliche ausprobieren, um sich zu befriedigen, um in den Frieden zu kommen. Es ist interessant, dass es im Deutschen da so in diesen Worten so deutlich auftaucht. Wir werden im November ein Seminar machen von unserem Verein aus, das handelt von Internetabhängigkeit. Ein paar Jahre vorher haben wir mit denselben Leuten aus Hannover über Internetpornografie gesprochen. Da suchen Leute eine Befriedung, eine Erfüllung in sich selbst nach etwas und wissen nicht, wo es herkommt. Und sie suchen und jagen und machen rum und kommen in Abhängigkeiten, weil diese Sehnsucht nach Frieden eigentlich, nach diesem Sinn in mir selbst so groß und so stark ist. Und dann kann man, wenn man an der falschen Ecke sucht, so in eine Spirale reinkommen. Leute, am Anfang denken immer all diese Leute, auch all die Drogensüchtigen, ich habe es im Griff, bis sie merken, es hat sie im Griff. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir als Christen damit richtig wuchern, wenn wir Frieden erleben und Frieden in uns aufnehmen. Guck mal, wenn du irgendwo aus dem Frieden herausgelaufen bist und das nicht mehr geben kannst, dann hat das damit etwas zu tun, dass du einer Lüge über Gott glaubst, weil Gott ist der Gott des Friedens. Wenn du Frieden verloren hast, bestehst du unter Angriff. Wenn irgendwo Unfrieden in deinem Leben ist und du wirst hibbelig und du suchst nach Antworten und du suchst an der falschen Stelle, das hat was damit zu tun, dass du nicht dich einnordest auf den Gott, der sagt, ich gebe euch Frieden. Nicht wie die Welt gibt. Ich gebe euch eine andere Lebensqualität. In Epheser 2, Vers 4 heißt es, er ist unser Friede. Also wenn der Vers heißt, suchet den Frieden und jaget ihm nach, könnten wir eigentlich übersetzen, suchet Jesus und jaget ihm nach. Weil alle anderen Surrogate, Ersatzbefriedigungen, werden dir nicht diese Lebensqualität bringen. Uwe glaubt das schon, das freut mich, aber ich hoffe, ich kann noch ein paar mehr überzeugen von euch hier, Halleluja. In Römer 5 heißt es, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, steht nun nichts mehr zwischen uns und Gott. Wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. In diesem berühmten Text aus Jesaja 53, da heißt es, damit wir Frieden hätten, hat er all das durchlitten, ist er ans Kreuz gegangen, hat sein Blut gegeben. Also man kann sagen, wenn man den Frieden Gottes persönlich erlebt, ist das ein Anfang von einer Lebensqualität, die sich in die ganze Welt auswirken soll. Weißt du, das ist eine schöne Sache, wenn man Frieden in seinem Gewissen hat. Wenn du in den Spiegel gucken kannst morgens und sagen kannst, toll. Und nicht sagen, oh, schon wieder ein Pickel oder was auch immer. Ich meine, das kann man ja alles noch hinkriegen heutzutage. Gibt ja Bügeleisen. Und aber wenn du keinen Frieden in deinem Gewissen hast, wenn du keinen Frieden in deinem Innersten hast, wenn du keinen Frieden mit dir selbst hast, wie willst du dann Frieden verbreiten? Es beginnt tatsächlich mit diesem Frieden von Gott. Und Frieden, der muss persönlich erlebt werden. Der muss in mir selbst, in meinem Geist beginnen. Er muss empfangen werden von dem Gott, der absolut Frieden ist. Da ist Lebensqualität. Ich habe immer ein bisschen Probleme gehabt mit dem Vers eigentlich, weil das stand mir immer so wie so ein Widerspruch. Ich soll Frieden nachjagen? Also nachjagen klang für mich so hektisch. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Nachjagen ist doch Action, ja? Und wenn es heißt, wir sollen dem Frieden nachjagen, klingt das fast wie so ein Widerspruch. Im Neuen Testament sagt Paulus das mal in 2. Timotheus 2, Vers 22. So fliehe nun den jugendlichen Lüsten und Begierden, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe und der Freude. Also jagen, das fand ich jetzt gar nicht so friedfertig. Aber es ist interessant, bei dem ersten Mal hören, als ich hörte, diese Jahreslosung würde für dieses Jahr ausgesprochen werden oder ausgelost werden, da fiel mir sofort dieser berühmte Text aus der Bergpredigt ein. Da heißt es doch, dass die werden selig gesprochen, glückselig die Frieden stiften, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Das heißt, sie sind so nah mit Gott zusammen, in Verhältnisse, da habe ich letztes Mal drüber gepredigt, als Söhne Gottes, dass sie einfach etwas aus der Qualität Gottes mitleben dürfen hier auf dieser Welt, die nicht friedfertig ist. Denn Jesus sagt, diese Welt, die gibt es nicht, nicht wie die Welt gibt. Aber Jesus kann uns einen Frieden geben. Und immer wieder höre ich Leute, die diesen Vers zitieren und auch da passiert ein Fehler. Auch dieser Vers wird oft auch von säkularen Leuten durchaus zitiert und sagen, ja, wir müssen unbedingt Frieden lieben. Frieden ist ganz wichtig, es gibt Friedensforschung und Frieden ist ganz immens. Das Dumme ist, hier steht nicht, glückselig sind die, die Frieden lieben, sondern hier steht die, die Frieden stiften. Das heißt, Frieden lieben, das tun wir eigentlich alle, ob Christ oder nicht. Aber das ist nicht das, was die Bibel hier sagt. Frieden lieben hat etwas Merkwürdiges. Und ich kläre das jetzt mal so ein bisschen mit auf, was dieses Jagen bedeutet. Aber guck mal, ich kann ja auch sagen, lass mich in Frieden. Was man damit meint ist, komm mir bloß nicht an die Suppe, an Lack. Also ich habe hier meine Ruhe. Und wehe, du kommst gegen meine Gewohnheiten gegen an. Wehe, du bringst mich aus der Ruhe. Ich sitze gerade oben auf der Palme, rauche mein Pfeifchen und träume in die mittlere Ferne. Bin so gerade so am Abschweben und habe so meinen Frieden. Und jetzt kommst du und sagst hier, Mensch, es gibt Hunger auf der Welt und was weiß ich. Bringst mich hier ganz durcheinander. Also manche Leute haben dieses Wort mit dem Frieden ein bisschen falsch verstanden. Römer 14 wird da falsch zitiert. Also das Reich Gottes ist Friede, Freude, Eierkuchen. Aber das steht da eben nicht. Sondern das Reich Gottes ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Und wenn du dann darüber nachdenkst, das ganze Reich Gottes hat was mit Frieden existenziell zu tun, dann merkst du, dass dieses Thema viel, viel mehr mit dem Reich Gottes zu tun hat, mit dem ganzen Reich Gottes, als was du vorher gedacht hast. Also der göttliche Frieden, das betrifft eine ganz andere Dimension. Und wie es ist mit dem Reich Gottes, ist es so, dass das Reich Gottes wirkt immer von innen nach außen. Also was innen nicht in dir ist, kannst du nach außen nicht geben. Du kannst dich anpinseln und Fassade schieben, aber beim Realitätstest fällt das zusammen. Nur was echt ist, bleibt. Und entweder hast du wirklich diesen Frieden, den die Welt nicht geben kann, dann kann die Welt dich auch nicht durcheinander bringen. Oder du hast ihn halt nicht. Frieden lieben tun wir alle. Solange du mich in Ruhe lässt, haben wir alle Frieden. Aber was machst du mit den komischen Nachbarn? Gibt es die auch bei euch? Ja? Also nicht nur in Magdeburg, okay. Gut, also das sind einfach so einleitende Gedanken, wo ich jetzt habe, wenn man an das Thema sich so rantastet, merkt man, da ist ganz schön was drin in dem Thema. Und ich nehme jetzt mal an, ja, wenn ich jetzt über Frieden rede, dass wir einig werden können bei diesem Wort im Psalm 34, dass sich bei dem Wort Frieden aus dem Hebräischen es sich um dieses bekannte Wort Shalom handelt. Habt ihr schon mal gehört, ne? Shalom. Und das steht da auch. Und die normale Übersetzung für Shalom, also das ist viel, viel mehr Frieden im Sinne von, Frieden ist viel, viel mehr als Abwesenheit von Krieg. Dieses Wort Shalom hat so eine Tiefe, dass man es fast nicht ausloten kann. Die bekannten Übersetzungen, da nehme ich an, da könnt ihr alle nicken, das habt ihr schon mal gehört, Shalom bedeutet viel mehr Wohlstand, Gesundheit, Sicherheit, Freude, Freundlichkeit, Gunst, Ganzheit, siegreich sein, Zufriedenheit, Stille, Ruhe, Erholung. All das steckt in dem Wort Shalom drin. Jage dem nach. Was ich nicht wusste, und da hilft mir dann eben, wenn ich solche Passion-Bibel lese, was ich mit zunehmendem Genuss tue, wo also diese Sprachforscher dann mehr Fußnoten als Text haben, und in den Fußnoten liest du dann Sachen, da, boah, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wow, 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 also mir gehen da mal Kerzenfabriken an. Und wisst ihr, was das hebräische Wort Shalom, was man aus den Wurzeln dieses Wortes herausholen kann, hört das mal. Was da steht ist, es heißt Zerstören der Autorität, die uns ans Chaos bindet. Frieden ist Zerstören der Autorität, die uns an Chaos bindet. Das Verb bedeutet wiederherstellen, versorgt sein, mit allem, was man braucht, ganz sein, vollständig sein. Also Shalom, dem sollen wir nachjagen, Shalom wird gebraucht, um diejenigen von uns zu beschreiben, die versorgt sind mit allem, was benötigt wird, um ganz und komplett zu sein, damit man alle Autorität zerbrechen kann, die einen ans Chaos binden könnte. So voll sein, dass man alles an klebrigen Streifen, nicht, das kriegt man nicht drauf in der Verlockung, irgendetwas zu befrieden. Ist das zu hoch? Ich sage es nochmal, weil ich finde es so genial. Also, Shalom wird gebraucht, um diejenigen von uns zu beschreiben, die versorgt sind mit allem, was benötigt wird, um ganz und komplett zu sein, damit man alle Autorität zerbrechen kann, die einen ans Chaos binden möchte. Lass das mal rein. Jesus sagt, Frieden gebe ich euch. Das heißt, je voller du mit Jesus bist, je voller du mit diesem Frieden bist, desto weniger wirst du versucht, irgendwo anders Befriedigung zu suchen, die dann letztendlich dich auf den Leim kriechen lässt. Je voller du mit Jesus bist, desto kompletter ist dein Sein, dein Leben. Und wenn man darüber nachdenkt, dann klingt das Ganze und du kriegst plötzlich eine Ahnung, das hat ja tatsächlich fast eine kämpferische Komponente. Denn dieser Frieden ist so im krassen Widerspruch zu dieser Welt, wo immer Hektik und Panik ist, immer Mangel ist, immer Defizit. Und ich soll dem nachjagen, mich dagegen zu stellen. Das ist überhaupt nicht passiv auf dem Baum sitzen, in die mittlere Ferne träumen, Pfeifchen rauchen, gar nicht. Sondern es hat was damit zu tun, dass man wirklich aufsteht in dem Bewusstsein, ich strebe nach etwas, ich möchte etwas haben, ich habe Sehnsucht nach einer Lebensqualität, ich spüre, ich bin geschaffen für diese Lebensqualität, die man langläufig vielleicht auch Glück nennt. Und da habe ich gedacht, das ist interessant, dass die Verfassungsväter der amerikanischen Verfassung in ihrer Unabhängigkeitserklärung das so formulierten und haben gesagt, alle Menschen sind gleich geschaffen und der Schöpfer hat ihnen bestimmte unveränderliche Rechte verliehen, zu denen gehören Leben, Freiheit und das Streben nach Glück. Pursuit of Happiness. Das macht Menschsein aus, haben die festgestellt, und mit diesem Text kann ich sagen, ja, das haben sie aus der Bibel. Weil es hat was damit zu tun, dass mein Sein danach strebt. Das Streben nach Glück ist im Grunde genommen, biblisch gesprochen, das Streben nach diesem Frieden, der übrigens höher ist als alle menschliche Vernunft. Deine Gedanken können noch völlig in Panik sein. Ja, aber was, wenn das passiert? Was, wenn das passiert? Aber in dir selbst kannst du einfach eine Ruhe, einen Pol finden und sagst, mit dem Chaos habe ich nichts zu tun. Ich hab eine Autorität in meinem Leben. Ich glaube, dass es sich schon lohnt, nach diesem Glück zu streben. Und ich glaube, dass es wirklich unmenschlich ist, Menschen abzusprechen, dass sie das möchten. Jedem sollte man das Recht zusprechen, hör mal, du hast das Recht, nach Glück zu streben. Das beinhaltet nicht unbedingt den Schaden des anderen, wenn ich nach Glück strebe für mich. Aber das ist so verrückt, wenn du darüber nachdenkst, dass der Mensch eigentlich gestrickt ist dafür. Selbst wenn Menschen eine der schwersten Übungen machen, die ein Mensch tun kann, das ist Buße tun. Ein Mensch tut Buße, weil er erkannt hat, er hat was falsch gemacht. Aber warum tut er dann Buße, obwohl das weh tut? Naja, weil er glücklich sein will. Er will nicht ans Chaos gebunden sein. Er will nicht weiter in der Lüge leben. Er tut Buße. Das ist ganz schön heftig manchmal, Buße zu tun. Das kratzt an unserem Stolz. Habt ihr das schon mal? Ich hatte schon mal Buße getan. Also wow, das kann richtig doof kommen, ja. Aber warum unterzieht man sich dieser Qual? Weil man eine Sehnsucht hat. Ich weiß, wenn ich wieder in die Wahrheit komme, wenn ich wieder ins Licht komme, wenn ich wieder in den Frieden komme, bin ich glücklicher. Wer von euch war glücklich, nachdem er Buße getan hatte? Halleluja. Also das ist so verrückt. Wir haben das einfach in uns. In uns ist ein Streben nach Glück. Und biblisch gesprochen ist es eigentlich dieses Nachjagen nach dieser Lebensqualität, die sich Frieden nennt. Also Psalm 34, Vers 15 könnte man auch so übersetzen: Drehe jeder Sünde den Rücken zu und mache Frieden zu deinem Lebensmotto. Praktiziere mit jedermann im Frieden zu sein. Oder jetzt drücke ich es mal neutestamentlich mit dem ersten Petrusbrief aus und dann kommt es wirklich praktisch. 1. Petrus 3. Denn wer das Leben liebt, gibt es irgendjemanden hier, der das Leben liebt? Und wer gute Tage sehen will, gibt es jemanden, der gute Tage sehen will? auch wirklich nur so wenig, das ist sehr erstaunlich. Also ich mag gerne das Leben lieben und ich mag auch gerne gute Tage sehen. Weißt du, wie das weitergeht? Der bewahre seine Zunge von Bösen und seine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, ersuche Frieden und jage ihm nach. Jetzt wird es praktisch. Also ich finde das so begeisternd. Ich weiß nicht, wer von euch den Professor Mangalwadi kennt, das Buch der Mitte, diese dicke Schwarte, diesen indischen Philosophen, auch einer meiner Referenten gewesen. Toller Typ. Also richtig so ein Inder, richtiger, voller Inder, aber eben einfach einer der führenden Intellektuellen Indiens. Und da sagtest du ganz locker als Doktor Philosophie und Doktor Theologie und was weiß ich. Er sagt es einfach so, übrigens, Truth matters. Truth matters. Also die Wahrheit macht was aus. Guck mal, Frieden hat was mit verantwortungsbewusster Freiheit zu tun und mit Wahrheit. Du kannst Frieden nicht auf Unwahrheit aufbauen. Und das ist die große Gefahr unserer Gesellschaft, Geschwister. Fake News. Wir gewöhnen uns daran, dass wir Informationen bekommen, wo wir den Wahrheitsgehalt prüfen müssen, bis wir keine Lust mehr haben zu prüfen und nehmen alles für wahr. Wenn die Wahrheit frei macht, dann macht die Unwahrheit unfrei. Geschwister, das ist so gemein, wie das funktioniert. Denk mal an die Werbung. Vielleicht bist du ganz glücklich, vielleicht bist du ganz dankbar. Und plötzlich kommt das neue Auto. Und plötzlich denkst du, du brauchst unbedingt dieses Auto, um zufrieden zu sein. Muss ja nicht so groß sein, du kannst es ein bisschen runterholen. Der Nachbar hat plötzlich eine neue Pflanze im Garten. Und schon bist du deinem Frieden los. Das kann doch nicht wahr sein. Oder er hat einen neuen Dackel oder was weiß ich. Und schon bist du dein Frieden los. Das heißt, die Werbung, die will uns vormachen, wenn du das jetzt noch hast, dann geht es dir wirklich gut, dann bist du glücklich. Also echt? Wirklich? Stimmt das? Ist es nicht eher so, je mehr Zeug man hat, also ich sage das, weil ich jetzt schon 14-facher Opa bin und gestern kam meine Schwester mich besuchen und bewunderte meine Garage, die sich zu einem Spielplatzlager verwandelt hat. Ich habe gar keinen Platz mehr fürs Auto in der Garage, weil alles voll Spielzeug ist. Und dann habe ich das mal wieder gemerkt und gesagt, ja stimmt, je mehr ich besitze, je mehr mache ich mir Sorgen, je mehr muss ich mich kümmern, je mehr muss ich pflegen. Die Menge deiner Güter ist nicht der Grund deines Friedens. Wir hatten den Dr. Mittelhoff da, der Karstadt versenkt hat, also dieser Top-Multimillionär, Big Thomas, Big T, der ja völlig abgestürzt ist und im Gefängnis gelandet ist und so fort. Und der sitzt da vor unseren Managern und so fort und erklärt dann aller Ruhe, ich habe meine Yacht in Saint-Tropez verloren, meine Villa da unten und da und was weiß ich. Und es war so komisch, sagt er, je mehr ich verlor, also je weniger Besitz ich hatte, desto mehr hatte ich Frieden. Guck mal, wenn er das sagt, ich meine, der war stinkreich, ja, einer der reichsten Deutschen. Und er hat alles verloren jetzt durch blöde Umstände. Aber da habe ich gedacht, und wie viele Leute werden so auf den Leim gezockt, dass sie sagen, nee, das musst du noch haben und das musst du noch haben. Nee, muss ich nicht. Das macht nichts mit meiner Lebensqualität. Meine echte Lebensqualität beginnt da drinnen. Und wenn ich da drinnen dankbar bin, dann habe ich eine absolut hohe Lebensqualität. Ich brauche nicht noch dies und ich brauche nicht noch das, sondern ich habe erst Frieden und dann kann ich nebenbei, meinetwegen kannst du auch eine neue Gitarre kaufen oder hier eine schicke Anlage oder irgendwas, aber das ist nicht das, was die Lebensqualität in dir hervorbringt. Das ist so die Schlagsahne obendrauf, kann man haben, muss aber nicht. Es macht nichts aus. Es ist total wichtig, dass ich vorher schon in einer Lebensqualität bin. Und Jakobus sagt das so, die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das heißt, da ist Lebensqualität, da ist Lebensqualität. Und man kann also einiges machen, um diesen Frieden zu bekommen. Man kann einiges vermeiden, um diesen Frieden nicht zu verlieren. Im 1. Timotheus 6, Vers 6 steht nochmal so ein Hammervers. Da heißt es, Gottseligkeit wollen einige zum Gewinn machen. Und da sagt Paulus, na, das ist schon richtig, also Gottseligkeit ist schon ein Gewinn. Aber Gottseligkeit mit Genugsamkeit, das ist ein Gewinn. Das hat Lebensqualität. In dem Moment, wo ich mich dann vergleiche, geht die Lebensqualität flöten. Könnt ihr da mit? So, jetzt habe ich den merkwürdigen Impuls gehabt, dass irgendjemand gestern oder heute genau in diese Falle gelaufen ist. Ich will es nicht wissen von euch. Ich sage das nur, weil ich diesen Impuls von Gott hatte. Also denk mal drüber nach, wenn du tatsächlich in Unfrieden gekommen bist, weil du gestern oder heute gedacht hast, weil du dich verglichen hast und sagst, warum der und ich nicht? Du kannst jetzt Buße tun. Das ist total schön, Buße zu tun. Du kannst sagen, Mensch, was für ein Mist habe ich denn da gedacht? Schmeiß diesen Dreck raus. Der macht dir nur Unfrieden. Schmeiß ihn raus und sag, ich bin ein Original Gottes. Kannst du das sagen? Ich bin ein Original Gottes. Und Gott wird auch für mich das haben, was ich brauche. Wenn ich Gottseligkeit habe mit Genugsamkeit, dann habe ich eine ganz hohe Lebensqualität. Sag mal eine Amen. Halleluja. Jetzt ist es so, wenn Jesus tatsächlich sagt, er will uns als Jünger Frieden geben und wir sollen uns dieses Friedens würdig erweisen, dann fordert er uns auf, mit diesem Frieden was zu machen. Also falls ich diesen Frieden in meinem Geist empfangen habe, von Jesus annehme und darin lebe und ihm nachjage, dann kommen bestimmte Komponenten dazu, die das Ganze dann rund machen. In Matthäus 10 sagt Jesus, wenn ihr in irgendeine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, dann erkundigt euch, wer da drinne wert ist und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber das Haus betretet, so grüßt dieses Haus mit dem Friedensgruß. Das mache ich oft. Ich gehe in ein Haus rein und sage, Friede diesem Haus. Und an der Resonanz merke ich, in welchem Haus ich bin. Frieden hat eine ganz powervolle Dimension, Geschwister. Wenn du merkst, du kommst in ein Haus, wo dieser Friedensgruß nicht angenommen ist, ist es klug, wenn du bald weg bist. Weil du wirst angeätzt werden. Da wird irgendwas laufen, was nicht so toll ist. Aber wenn der Friede, den du schenken willst, den du bereit bist weiterzugeben, angenommen wird, dann multipliziert sich Lebensqualität. Und dieses Wort, glaube ich, was die gesagt haben damals, ist dieses Shalom. Dieses, ich wünsche diesem Haus, dass es in den Wohlstand kommt. Ich wünsche diesem Haus die Autorität, gegen jede Form von Chaos gegen anzugehen. Es ist noch heute so in Israel, ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Israel war oder mit Hebräern zu tun hat, wenn man sich begrüßt als Jude, dass die Begrüßung ist Maschlomcha. Und der Jude antwortet dir, Shlomi Tov. Shalom, Shlomi Tov. Maschlomcha, wie geht es deinem Frieden? Die Antwort, Shlomi Tov, meinem Frieden geht's gut. Es geht nicht nur, dass es mir gut geht im Sinne von, ich habe genug zu essen, ich habe Kleidung, ich habe was weiß ich, nächste Woche fahre ich in Urlaub. So, es geht um viel, viel mehr. Es geht um das gesamte Sein. Seid ihr noch da? Wichtig. Und daran spätestens kannst du erkennen, dass Jesus möchte, dass wir Botschafter seines Friedens sind. Wenn wir irgendwo hingehen sollen, sollen wir nicht Frieden nur für uns selber haben. Eben nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern Friede und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist, damit das Reich Gottes kommt. Damit Reich Gottes in die Welt hineingetragen wird, in deine Nachbarschaft, in deine Gartendatscha, in deine Schule, wo du bist. Wenn du Frieden nur für dich empfängst, bist du zu kurz und das wird dem Frieden nicht guttun. Friede, der möchte sich ausbreiten. Er möchte gelebt sein, er möchte weitergegeben werden. Und ihr wisst ganz genau, dass es in dieser Welt Zustände gibt, die sind einfach nicht zu ertragen. Und deshalb müssen wir dann zwar gewaltlos, aber auch bereit sein, in Action zu kommen, nachzujagen. Geschwister, wir preisen die Wilberforces und die Martin Luther Kings und wie sie alle heißen. Sogar Mahatma Gandhi, der ja von christlichen Wurzeln her auch inspiriert war, dass sie friedvoll Protest angemeldet haben über unhaltbare Zustände. Und sie haben die Welt verändert. Du hast genau dasselbe Potenzial. Wenn der Friede Christi in dir ist, dann kannst du die Welt verändern. Also es hat nichts mit Bequemlichkeit zu tun. Es ist wirklich ein Jagen. Es hat nichts damit zu tun, Zustände so zu lassen, wie sie sind. Es kann sogar so weit kommen, und ihr wisst, bei Dr. Martin Luther King ist es dazu gekommen, dass es dein Leben kostet, nach Frieden zu jagen. Es kann dein Leben kosten, wenn es dir so viel wert ist. Ich sage mal nur ein Thema, wo ich keinen Frieden drüber kriege, und ich weiß, unser Freund Billy Hornsby hat uns das damals ins Herz gepflanzt. Er sagte, wir können keinen Frieden haben, solange Babys ermordet werden. Das kann nicht sein. Und wir müssen intelligent dagegen vorgehen. Es hat keinen Sinn, nur mit dummen Parolen, Abtreibung ist blöd, das hilft doch niemandem. Wir müssen wirklich da rein, da muss Intelligenz rein, da muss Gottes Frieden rein. Das kann nicht sein, dass irgendwo irgendwelche Politiker darüber diskutieren, ob ein Leben mit 7 Tagen oder 7 Wochen oder 7 Monaten zu beenden wäre. Es geht nicht. Es kann sein, dass es unser Leben kostet. Und wir gegen diesen Geist gegen angehen. Aber wir können nicht einfach so tun, als wenn es diesen Zustand nicht gäbe. Da müssen wir Frieden stiften. Das kostet was, Geschwister. Jesus sagt in demselben Kapitel in Matthäus 10, jetzt wird es richtig haarig, Geschwister, ich hoffe, ihr seid ein bisschen geduldig mit mir heute. Da sagt Jesus in Vers 34, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Friede auf die Erde zu bringen. Was? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater, den Vater mit der Tochter und die Mutter mit der Schwiegertochter und so fort. Und die Feinde des Menschen werden die eigenen Hausgenossen sein. Na, Moment mal, Pastor, du wolltest uns hier eine schöne Friedenspredigt halten und jetzt haust du so einen Vers hier rein. Geschwister, das ist das, was ich schon andeutete. Es ist eben nicht Eierkuchen, es ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist wirklich ein Frieden. Es ist ein Bewusstsein, was uns klar sein muss, dass Friede auf Unwahrheit und Ungerechtigkeit nicht existieren kann. Es gibt keinen Frieden auf Ungerechtigkeit und Wahrheit. Unwahrheit. Das geht nicht. Und das kostet was. Und Geschwister, wie oft bin ich in Familien unterwegs und als Seelsorger werde ich dann gefragt, so, ja, was sagst du denn dazu, was sagst du denn dazu? Und dann kriege ich so oft, gerade in Familien übrigens, weil er hier auf Schwiegertochter und Vater und Kinder und so fort. Gerade in Familien höre ich dann diesen Satz, naja, wir gehen dann nicht bei um des lieben Friedens willen. Wer hat das schon mal gehört? Geschwister, das ist kein Friede. Da muss das Schwert rein. Die Wahrheit macht uns frei. Nicht dieses ewige Gesulze, naja, Opa ist halt so oder Tante ist halt so. Nein. Wenn wir Frieden stiften wollen, wenn wir dem Frieden nachjagen wollen, können wir keinen Dauerzustand von Fäulnis zulassen. Da braucht man Gebet, da muss man Gott fragen und sagen, Gott, was ist das Wort, was ist das Schwert, was hier rein muss, damit wirklich Frieden möglich wird? Lüge ist kein Nährboden für Friede. Zu hart? Also ich sage das nicht, weil ich euch ärgern will, sondern ich glaube, dass viele, viele Menschen Angst haben, Dinge anzusprechen, weil sie Angst haben vor Veränderung. Und so leben sie in einem Dauerzustand von Unfrieden. Jeder weiß es, keiner sagt es. Das geht in der Familie los. Und wenn wir da nicht üben, miteinander lernen, uns gegenseitig ermutigen, du liebe Zeit, wie sollen wir dann für die Welt Friedensstifter sein? Geschwister, ich meine nicht Besserwisserei, also bitte. Ich meine jetzt nicht irgendwelche Egoismen, dass du das so haben willst und deshalb muss jetzt hier mal das was gesagt werden, das meine ich nicht. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Friedensstifter sind, die tatsächlich im Blick haben, die Welt zu verändern, die den Mut haben, sich einzumischen. Und zwar nicht auf dem, was sie denken, sondern auf Grundlage des Wortes Gottes, auf Grundlage von dem, was Jesus ihnen zeigt. Und wenn du da alleine nicht durchkommst, dann such dir ein paar. Weil ich gebe euch jetzt noch ein paar Aspekte, die scheinbar mithelfen, in diesen Frieden hineinzukommen, in diesen Lebenszustand, in dieses Glücklichsein. Und ein interessanter Hinweis, den fand ich darin, weil die Psalmen bemühen ja oft das Bild von Jerusalem und Israel und was da läuft, um unsere Lebensverhältnisse zu spiegeln. Also jetzt auch im Neuen Testament, das sind ja Bilder, die uns gegeben worden sind. Und da heißt es im Psalm 122 zum Beispiel, da heißt es, wir sollen den Wohlstand Jerusalems suchen, um des Hauses Gottes willen, damit es dem Hause Gottes gut geht. Und in Vers 7, Friede sei in deinen Mauern und sichere Ruhe in deinen Palästen. Um meiner Brüder und Freunde willen sage ich, Frieden sei in dir. Um des Hauses des Herrn, unseres Gottes willen, will ich dein Bestes suchen. Also man könnte es im Neuen Testament nicht besser vielleicht übersetzen, ich trete ein im Gebet dafür, dass hier Frieden reinkommt. Dass es meiner Familie, meinen Freunden, meinen Nachbarn gut geht. Und ich entdecke plötzlich, dass dieses Nachjagen nach Frieden ganz erheblich damit zu tun hat, was ich in der Fürbitte tue. Also Fürbitte ist ein absolut wichtiger Faktor, um Frieden zu stiften, Frieden nachzujagen. Ich untermauere das. Ihr kennt alle den Vers aus Jeremia 29, Vers 7. Sucht den Frieden der Stadt, in den ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Das heißt also, mein Gebet, Gott schenkt da Frieden rein, löst eine Kette aus, die letztendlich wieder dazu führt, dass auch ich Frieden empfangen kann. Neutestamentlich gesprochen, ist es in 1. Timotheus 2, Vers 1, ich ermahne euch nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebet, Fürbitte und Danksagung darbringt für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn das ist gut und angenehm für unseren Gott. Das heißt also, Fürbitte, meine Haltung im Gebet für jemand anderen bestimmt mit, wie viel Lebensqualität ich habe. Bitte, ich will euch nicht unter Verdammnis bringen. Das gibt ja immer wieder Christen, die sagen, ich bete zu wenig. Was ist denn das? Das ist doch Quatsch. Ich bete zu wenig. Was machst du dann, wenn du zu viel betest? Sündigst du dann? Also das ist doch Quatsch. Also das hat was damit zu tun, ob du dein Herz da reinnimmst. Also manche Leute sagen, ja, ich habe meine stille Zeit nicht gemacht, heute wird mir der Himmel auf den Kopf fallen. Hör doch auf, das ist alles religiöser Blödsinn. Fürbitte hat was damit zu tun, dass du dich mit dem Herzen Gottes identifizierst und sagst, Gott, was ich von dir sehe, das möchte ich auch in meiner Stadt sehen. Kann Nordheim noch ein bisschen Frieden verkraften, Geschwister? Wohlstand, Segen, nicht gebunden sein an die Mächte des Chaos. Kann Nordheim davon noch ein bisschen gebrauchen? Jaget dem Frieden nach heißt für mich auch, dass ich mir Gedanken mache über meine Stadt, über meine Familie, über meinen Block, Wohnblock oder meinen Arbeitsplatz oder was immer das ist und überlege, wie kann Gottes Qualität da reinkommen? Das führt mich doch unweigerlich zu einem Gespräch mit Gott und sage, Gott, sag mal, wie denkst du dir das? Und wenn du dann spürst, sag, ja, wenn dieser Mensch doch bloß mal die Wahrheit annehmen würde, oh Herr, jetzt habe ich mein Gebetsanliegen, jetzt kann ich Fürbitte tun und kann beten und sagen, Herr Jesus, bitte öffne dieser Person doch die Augen, dass sie Wahrheit erkennt und froh und frei wird. Das ist Friedensstiften. Nicht manipulieren, das hilft gar nicht. Ihr seid so still heute Morgen, aber ihr seid alle da, ja? Halleluja. Das ist also ein interessanter Zusammenhang zwischen Friedensstiften und Fürbitte. Ein weiterer Zusammenhang steht in Jesaja 26. Das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, finde ich. Da heißt es in Jesaja 26, Vers 3,
einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil er auf dich vertraut. Vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn ja, der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Das habe ich am Anfang schon gesagt, in dem Moment, wo du keinen Frieden mehr hast, glaubst du einer Lüge über Gott. Das heißt, wenn du anfängst, andersrum, deine Gedanken zu konzentrieren darauf, wie groß und gut Gott ist. Geschwister, wir haben alle eine Vorstellungskraft. Du kannst diese Vorstellungskraft, die hat Gott dir gegeben, die kannst du für Negatives einsetzen, das kennt jeder. Jeder kann sich böse Gedanken denken. Oh, was mache ich, wenn Uwe mich nicht mehr liebt? Ja, dann plötzlich fängt man an zu denken, ja, da hat er mich nicht begrüßt und da hat er das gemacht, da hat er das gemacht. Und plötzlich baust du in deinen Gedanken irgendwas auf, was überhaupt nicht real ist. Du kannst deine Gedanken negativ, deine Vorstellungskraft negativ füttern. Du kannst aber dieselbe Gabe, die Gott dir gegeben hat, kannst du benutzen, um darüber nachzudenken, wie groß Gott ist. Normalerweise tun wir das im Lobpreis. Deshalb ist Lobpreis so wichtig. Lobpreis ist ja eine Kriegshandlung. Wir sagen die Wahrheit gegen all die Lügen gegen Gott.
Wenn Gott wäre, du müsstest mal eingreifen.
So, Moment mal, ja. Ich fütter mich lieber mit dem Gedanken, wie groß Gott ist, damit ich eingreifen kann mit der Kraft Gottes. Seid ihr mit mir? So, das heißt, ich nehme meine Vorstellungskraft und denke darüber nach, wie kraftvoll, wie groß Gott ist. Vertraue auf den Herrn alle Zeit. Er ist ein Fels. Und in dem Moment, wo ich meine Gedanken füttere mit der Größe meines Gottes, in dem Moment, wo ich fasziniert bin von dem, wie er ist, das ist das Maß, womit mein Herz fest wird und die Festigkeit meines Herzens führt zu Frieden. Dass ich bewahrt bin, dass ich nicht hin und her eiere und denke, naja, ist Gott heute gut und morgen schlecht. Und nein, Gott ist gut. Amen. Gott ist gut. Ich verstehe ihn nicht immer, aber Gott ist gut. Sag mal deinen Nachbarn, Gott ist gut. Und dann geht es weiter in Jesaja 26, Vers 12. Uns aber, Herr, wirst du Frieden schaffen, denn auch alle, jetzt geht's richtig hart, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Das muss man sich, ich sag's nochmal anders, alles, was wir wirklich geschafft haben, also was Gutes hervorgebracht hat, ist ein Resultat von dem Frieden und dem Wohlstand, den du uns vorher gegeben hast. Oh, jetzt geht's ja richtig los. Das heißt zu Deutsch, wenn du so voll bist mit dem Frieden und du tust was und da kommt was bei raus, wer von euch hat gerne gute Ergebnisse von dem, was er tut? Darin liegt deine Gefahr. Du könntest ja mit jedem Erfolg, den du hast, denken, wow, gut, dass Gott mich hat. Ne? Was würde er mit dem Universum machen, wenn ich nicht da wäre? Der wäre ja völlig überfordert, der Gott. Und, boah, ne? Super, dass der Thorsten da, dass der das so peilt. Ja? Und ich muss ja Gott ab und zu einen Rat geben. Manchmal ruft er an und sagt, Thorsten, ich weiß hier echt nicht weiter. Was soll ich mit Nordheim machen? Ja? Und ja, ist ja gut, dass er mich hat. Ja? Und du weißt genau, dass du solche Leute, die mag man nicht gern. Ja? Die denken, in ihrem Hintern geht die Sonne auf. Das ist also irgendwie, das ist es nicht. Hier steht geschrieben, dass Menschen, die in dem Frieden leben und Frieden stiften, zu der tiefen Erkenntnis kommen, wenn da hinten was bei rauskommt, wenn das gute Frucht bringt, dann bin ich von ganzem Herzen dankbar, weil ich weiß, es hat Gott getan. Es liegt ja nicht an meinem Laufen und Rennen. Es liegt an der Güte Gottes. Es geschieht auch nicht durch Ehre oder Kraft. Es geschieht durch seinen Geist. Und wenn dann hinten was Gutes bei rauskommt, dann kannst du ohne zu heucheln, ohne zu sagen, oh Gott, all die Ehre. Und jeder meint, der meint sich selbst. Nein, Gott, all die Ehre. Du bist von Herzen überzeugt. Mensch, das hätte ich nie hingekriegt. Nie. Das war, Gott hat in mir einen Wohlstand gewirkt, der das hervorgebracht hat. Und deshalb bin ich total dankbar, was wiederum die Lebensqualität erhöht. Seid ihr noch da? Das ist so komplex, so toll. Das ist unglaublich, wenn man das erlebt. Das heißt also, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wie groß mein Gott ist, wie wunderbar er ist, dann schafft das in mir eine Zukunftsperspektive, dass das Reich des Friedens kommt.
Wow, das finde ich toll.
Das Herz kann so fest werden in diesem Frieden, dass Anfechtungen dich nicht mehr ankratzen. Anfechtungen sind immer. Und ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber es gibt eine süße Geschichte, die diese Festigkeit des Herzens so deutlich macht. Vor ungefähr 100 Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, 120 Jahren, als diese Evolutionstheorie so richtig offizielle Lehre wurde, da gab es einen Gotteslästerer, der hieß Aldous Huxley. Ich weiß nicht, ob euch schon mal von dem gehört hat. Aldous Huxley war einer von denen, die also das Christentum mächtig herausgefordert haben. Der Dawkins der damaligen Zeit sozusagen. Und Aldous Huxley hatte eine öffentliche Veranstaltung mit dem Bischof Wilberforce von der anglikanischen Kirche in England und meinte, jetzt er hätte genügend wissenschaftliche Argumente, um den alten, ehrwürdigen Bischof mal so richtig vorzuführen. Das ist eine wahre Geschichte. Und dann zählt er den öffentlich an und sagt, Bischof Wilberforce, wenn wir jetzt wissenschaftlich klipp und klar belegen, das ist alles aus der Evolution entstanden, aus dem Urknall heraus und das hat sich alles von selbst beformt. Wir brauchen keinen Gott und es gibt auch keinen Gott. Was würden Sie dann machen? Öffentlich angezählt werden ist nicht so schön. Ja? Da wird erzählt von dem Bischof, dass der also in aller Ruhe ein bisschen nachdachte und dann sagte, ja, was würde ich machen? Ach, wissen Sie, ich glaube, ich würde warten, bis sich dieser Irrtum aufklärt. Das ist Frieden. Das ist gefasstes Herz. Weil der wusste um seinen Gott. Der wusste, wer der Anfang und das Ende ist. Der wusste um die Majestät. Und Geschwister, das brauchen wir. Geschwister, wir brauchen ein Gefasstsein unseres Herzens. Wie kommen wir dazu, über Gott so nachzudenken? Nun, singen nicht nur Lobpreislieder, weil die Melodien toll sind und weil man das so zwingen kann, sondern hör doch mal, was diese Texte sagen. Füll doch mal deine Fantasie damit, wenn wir tatsächlich von der Herrlichkeit Gottes, unbeschreiblich ist er, wunderbar bist du, oh Gott, das singt sich so locker hin. Aber wenn dich das erfasst, dann laufen dir die Tränen raus. Du bist total erfasst von der Majestät Gottes. Wenn du das lange nicht gehabt hast, guck dir mal einen Film über das Universum an, über das Ende des Universums am besten. Es gibt ja so diese Clips da, meistens verbinden die das mit Urknall. Da denke ich mir, wie kommen die bloß auf so einen Blödsinn, dass so ein komplexes System durch Zufall entstanden sein kann. Ich sehe immer nur Gott. Dann sehe ich seine Herrlichkeit und denke, was, noch so eine kosmische Wolke und noch ein paar Lichtjahre weg und noch eine Million Lichtjahre und alles hält Gott in seiner Hand. Und wow, dann schrumpfe ich in meinem Blick von mir und ich erhebe die Größe meines Gottes und plötzlich weiß ich, mein Herz ist gefasst. Ich weiß doch, wer auf dem Thron sitzt, oder? Und das spielt rein in eine weitere Sache. In 2. Petrus 3, Vers 13, da heißt es, wir erwarten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel, eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also das erwarten wir. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, seid eifrig bemüht, da haben wir wieder diesen Widerspruch, seid eifrig bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Wisst ihr, wenn mich diese Fragen anätzen bis zum Abwinken, wie soll dieses Chaos überhaupt regiert werden? Was machen die da in Berlin, in Brüssel, in Washington und so fort? Was machen wir mit der Seidenstraße? Was machen wir mit all dem Zeug, was da auf uns zukommt? Alle möglichen Orden, gibt es so Christen, die das so lieb haben, andere Christen in Panik zu versetzen. Oh, und dann muss das Gericht kommen. Und oh. Du liebe Zeit, in meiner Schrift steht was anderes. Hier steht geschrieben, dass ich durch die Zukunftsperspektive, die Gott hat, Frieden habe. Geschwister, wisst ihr was, wenn euch gar nichts mehr hilft? Dann erinnert euch doch mal dran, was steht im letzten Kapitel. Ich habe das Buch gelesen. Uwe, was steht im letzten Kapitel von dem Buch? Wer gewinnt da am Schluss? Ja, Maranatha, Herr, komm bald. Aber wer gewinnt da zum Schluss? Jesus, ach komm, echt? Trotz Merkel und Trump und wie sie alle heißen, Jesus gewinnt zum Schluss?
Jesus gewinnt zum Schluss?
Ja.
Come on. Haben wir das letzte Kapitel gelesen? Wissen wir um die zukünftigen Dinge? Wissen wir, dass jeder Buchstabe von diesem Wort sich erfüllt hat bis jetzt? So, also wenn gar nichts mehr geht, mach, klapp den Deckel auf, guck mal hinten rein, da steht, Amen, Herr Jesus, ja, komm. Er hat alle Gewalt, er ist der Herr der Herren, er ist der König der Könige, sag doch mal einer Halleluja. Hey, das weiß ich nicht, wie das Chaos weitergeht. Kann sein, dass wir noch einen dritten Weltkrieg kriegen, weiß ich alles nicht, aber ich weiß, wer gewinnt zum Schluss. Danke. Und wenn du darüber nachdenkst, dann wirst du merken, dass dein Herz wieder Richtung Frieden geht. Dass du denkst, ja, Halleluja, das funktioniert. Mein Herz ist gefasst. Und ich weiß, wer zum Schluss gewinnt, ich habe eine Lebensqualität. Also wenn man den Frieden nachjagt und Friedensstifter sein kann, und jetzt wird es noch ein bisschen sehr praktisch, dann habe ich euch noch etwas anzubieten aus dem Römer. Römer 12. Vergeltet niemals Böses mit Bösen, seid aber auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet allen Menschen Frieden. Jetzt fragst du dich natürlich, wie soll denn das gehen? Aber es geht ja weiter. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorne Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gebe ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Das ist wirklich Nachjagen nach Frieden. Ich schließe daraus, Geschwister, dem Frieden nachjagen, ohne eine gehörige Willigkeit zu vergeben, geht nicht. Es ist hier unter Umständen vielleicht irgendein Christ, dem schon mal Unrecht getan wurde, der schon mal beleidigt wurde oder missverstanden wurde. Könnte das theoretisch sein? Ich meine, ich kenne Nordheim zu wenig, aber ich kenne einige Gemeinden, wo tatsächlich sich Geschwister untereinander sich sogar wehgetan haben. Das ist schwer denkbar bei Jesus, aber das gibt's. Und jetzt kommt ein Mechanismus. Du kannst natürlich sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die alte Zimtzicke hat mich schlecht gemacht, der werde ich jetzt mal und überhaupt. Und wir haben technische Möglichkeiten, wir können sogar mit Kamera aufnehmen und was weiß ich, was es heute alles gibt in den Schulen mit Mobbing und so fort. Das ist kein Weg des Friedens. Der Weg des Friedens ist, dass ich bereit bin zu vergeben. Im Gegenteil, noch einen Schritt darüber hinaus, dass ich bereit bin, die zweite Meile zu gehen und feurige Kohlen auf dem zu sammeln, der mir Böse getan hat, indem ich ihm Gutes tue. Das ist ja der Quintessenz von Römer 12, lass dich nicht von Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse von Guten. Geschwister, wenn wir nicht grundsätzlich bereit sind zu vergeben, glaube ich nicht, dass wir wirklich nach Frieden jagen. Da brauchen wir ja, das muss doch gerecht zugehen. Ja, welche Gerechtigkeit meinst du? Deine Gerechtigkeit? Ist er nicht meine Gerechtigkeit? Wenn ich mich selber räche, weiß ich, ob ich wirklich alle Informationen zusammen habe, dass meine Rache richtig ist? Oder kann ich Gott sagen, Gott, weil du alle Informationen zusammen hast, weiß ich, wenn du dich rächst, dann ist das recht, weil du weißt alles. Wenn du jetzt sagst, jetzt ist mal Schluss hier, Sodom und Gomorra, jetzt ist mal Feierabend hier, dann hat das wirklich Argumente. Und selbst da wollte er noch barmherzig sein, hätte Abraham noch ein bisschen mehr verhandelt. Also versteht mal, Gott ist total barmherzig, aber wenn er sich rächt, wenn er eingreift, dann hat das wirklich Argumente. Was möchtest du? Möchtest du dich selber rächen oder möchtest du vergeben und sagen, Gott, ich gebe dir Raum. Du, mach du das. Schon kommst du wieder zurück in Frieden. Wenn du selber darüber nachdenkst, wie kann ich mich rächen, verplemperst du deine ganzen Energien. Und du wirst nie so gerecht sein wie Gott. Könnt ihr das glauben? Halleluja. Hebräer 12, Vers 14, jagt oder trachtet ernstlich nach dem Frieden mit jedermann.
Da haben wir das Wort wieder. Also es taucht wirklich oft in der Bibel auf. Unter Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Oder man könnte es so übersetzen. In jeder Beziehung lasst es euch leicht sein, seinen Frieden vor jedem minderwertigen Vergleich zu wählen. Habe ich vorhin schon mal gesagt. Ich glaube, das ist gerade heute oder gestern jemandem passiert, dass er aus dem Frieden rausgeplumpst ist, weil er plötzlich dachte, warum der eigentlich oder warum die eigentlich und ich nicht. Bups, war der Frieden weg. Du kannst Buße tun. Du kannst sagen, Herr, ich will das nicht mehr. Das Dumme ist, wenn das mal aufwächst, der Vers geht so weiter und achtet darauf, dass nicht jemand die Gnade Gottes versäumt, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwächst und Unheil anrichtet und viele durch diese befleckt werden. Geschwister, Heiligung, wenn aus deiner Heiligung Druck kommt oder Freudlosigkeit, dann ist das nicht die Heiligung, die Schrift meint. Heiligung hat nichts mit religiösem Druck zu tun, überhaupt nichts. Heiligung hat was mit Freiheit zu tun und hat was mit dem Frieden Gottes zu tun. Dass ich mich nicht von dieser Welt beflecken lasse. Dieser Friede ist eben menschlich nicht machbar, ist höher als alle menschliche Vernunft. Ich komme zum Schlusssatz und schließe damit an den Anfang an. Römer 16, Vers 20. Der Gott des Friedens aber wird in Kurzem den Satan unter eure Füße zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Geschwister, wie kann Paulus so etwas raushauen? Der kann doch nicht für alle Menschen bestimmen, dass Satan in Kurzem unter unsere Füße kommt. Es sei denn, er weiß eine wichtige Tatsache. Satan hat es eilig. Es steht wörtlich geschrieben, er hat eine kurze Zeit. Das heißt, in dem Moment, wo du ihn totlaufen lässt, indem du zurückkommst in den Frieden Gottes, rennt er sich tot. Und dann kommt der Moment, wo du ihn unter den Füßen hast. Wie mein Freund Bondke immer sagt, wenn du Satan was erzählen willst, schreib's unter die Schuhsohlen. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Der Teufel hat es immer eilig. Der Teufel immer schnell, schnell. Unterschreiben Sie sofort. Schicken Sie gleich die Mail. Machen Sie gleich so. Ein bisschen warten, Ruhe, Frieden abwarten. Den Herrn befragen. Hasst er wie die Pest. Er liebt das, wenn wir lostoben auf unsere eigene Weisheit, auf unsere eigenen Gedanken, auf unsere eigene Rückschlüsse. Und da gibt es richtig Stress, wenn man das macht. Aber wenn man sagt, Moment, stopp, wo ist der Frieden? Und dann wendet man sich wieder an diesen Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft und sagt, da, das ist mein Lebenselement, da gehöre ich hin. Allein die Tatsache lässt ihn aus der Puste kommen. Der Gott des Friedens, der Gott des Friedens, lass dir diesen Frieden nicht rauben. Amen. Wer sagt, Herr, diesen Frieden begehre ich. Ich wünsche mir das. Steht doch mal auf. Halleluja. Gott des Friedens, komm mit deinem Heiligen Geist und wirke, dass das Wort Frucht bringt in den Herzen meiner Zuhörer. Ich bete für meine Schwestern und meine Brüder, dass sie das nicht hier nur heute hören, sondern dass sie Nachjager werden, dass sie Friedenssucher werden und Friedensstifter werden. Herr, lass es beginnen in ihnen selbst, dass sie mit sich selbst Frieden haben und mit dir. Schenk Raum zur Buße, Herr, wo falsch gedacht worden ist. Gib Mut, wenn das mit Menschen zu tun hat, auch hinzugehen, Dinge anzusprechen. Schenk Ideen für die zweite Meile. Wie kann ich feurige Kohlen sammeln? Wie kann ich Frieden stiften? Herr, wer immer aus dem Frieden rausgeplumpst ist, bitte lass ihn zurückkommen in deine Gegenwart. Und ich bete, Herr, dass meine Geschwister hier im Ort bekannt werden als die Leute, die in einem Shalom leben, die mit Chaos nichts am Deckel haben, die dann noch weiter glauben und hoffen und lieben, wenn schon nichts mehr zu glauben und zu hoffen und zu lieben ist, weil sie einen Frieden haben, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Halleluja. Lasst uns doch mal füreinander beten, wendet euch doch einander zu und betet füreinander, dass ihr einfach euch segnet mit Frieden. Könnt ihr das mal machen? Auch das ist ja ein Akt des Friedens, dass ihr sagt, komm, den Frieden, den ich habe, den gebe ich euch. Wenn ihr in ein Haus reinkommt und das Haus ist würdig, dann wird Frieden sich vermehren. Betet auch für Mut, Geschwister. Gerade in diesen Familiensituationen Dinge anzusprechen, ist nicht leicht. Mut, Weisheit, Inspiration. Herr, bewahre unser Herz und unser Sinn in Christus Jesus.